Für die aktuelle Ausstellung Lebenslinien habe ich mich mit Julia Taut getroffen.
Ja, wir hatten eine Galeriebeiratssitzung und das ist so, dass quasi gewählte Künstlerinnen und Künstler von der BBK-Mitgliedschaft, also dem Berufsverband der Bildenden Künstlerinnen und Künstler in Braunschweig, das Galerieprogramm für unsere Galerie stricken. Also wir machen 6 Ausstellungen in der Regel im Kunsthaus BBK in der Humboldtstraße 34 und eine Ausstellung in der Halle 267 Hamburger Straße 267.
Genau, das ist dann meistens die Jahresausstellung, ne?
Genau, das ist die große Jahresausstellung und unser Galerieprogramm, das strickt sich insofern zusammen, als dass wir einfach immer einen großen Stapel Bewerbungen erhalten. Und in dem letzten Jahr hatten wir eben auch wieder Bewerbungen erhalten und wir haben dieses Jahr total tolle Einzelausstellungen. Aber was mir noch fehlte, war irgendwie so eine Gruppenausstellung, die eben nicht die Größe der Jahresausstellung hat, bei der sich so meistens so um die 50 Künstlerinnen und Künstler beteiligen oder beziehungsweise das sind dann die Werke, die man sieht in der Halle. Und es war ein ganz spontaner Einfall von mir, in dieser Galeriebeiratssitzung zu überlegen, lasst uns doch mal eine Gruppenausstellung von älteren Künstlerinnen und Künstlern machen. Denn die sind aus unterschiedlichen Gründen, aus ganz wirklich sehr mannigfaltigen Gründen, sind die teilweise nicht mehr präsent. Das können logistische Gründe sein, dass man nicht mehr so gerne Auto fährt. Es könnten auch Gründe sein, dass man vielleicht auch gar nicht mehr seine super schweren Arbeiten alleine tragen kann, die man aber noch alleine im Atelier fertigt. Und das ist ja total schade, weil es sind einfach großartige Künstlerinnen und Künstler, deren Werke man aber nicht mehr sieht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben wir mal so ein bisschen geguckt, so in unsere Mitgliederdatei. Wer ist denn zum Beispiel über 75 und wer ist denn über 80? Und über 75 wären es dann zu viele gewesen. Aber über 80 war es dann so, dass wir gesagt haben, hey, das ist, glaube ich, cool. Das kann eine gute Ausstellung werden. Ja. Und dann haben wir diese Künstlerinnen und Künstler angeschrieben. Ja, und so der interne Titel Ü80, der ist sozusagen als Arbeitstitel ja auch noch da, aber so ein bisschen würdevoller und angemessener kam mir dann dieser Titel Lebenslinien in den Sinn, weil das ist ja in der Handlesekunst, steht ja die Lebenslinie für ein langes Leben und wer natürlich über 80 Jahre alt werden darf und
hat es jetzt mal geschafft.
Ja, er hat es schon geschafft und das Krasse ist ja auch, wenn man das jetzt mal als Beruf nochmal anguckt, weil wir als Berufsverband, wir wollen ja hier eine Sichtbarkeit herstellen, wenn man das als Beruf anschaut, dann ist das ja ein Beruf, der dann nicht aufhört. Das ist ja nicht, dass man sagt, so Leute, jetzt bin ich 63 und gehe mal in Vorruhestand als Künstlerin oder als Künstler oder jetzt bin ich 65 und höre einfach auf, ciao Kakao, sondern man macht ja weiter. Und das sieht man eben auch an diesen Arbeiten, die wir zeigen. Und das ist ja etwas total Spannendes auch, weil wir die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler gebeten haben, bringt uns mal ein Frühwerk mit und ein Spätwerk. Und das haben die auch gemacht. Und das haben wir quasi im ersten Raum so gegenübergestellt. Und dann sieht man halt teilweise so ein Kunstwerk, welches von, weiß ich nicht, 1963 ist und dann eins vom selben Menschen von 2026.
Super interessant. Zumal auch irgendwie gerade so in vielen anderen Lebensbereichen wird man ja quasi gefühlt ab einem gewissen Lebensalter, ich sag nicht aussortiert, aber weniger im Mittelpunkt. Irgendwie ist ja jetzt schon irgendwie mit, wenn man so um die 40 rumwackelt, dass so viele Kunstbewerbungen man sich gar nicht mehr angucken muss, weil man da schon dann quasi abgeschnitten wird von Bewerben bis, was weiß ich, 30 sonst was oder so. Und das dann immer weiterhin, dass dann quasi gewisse Töne in der Harmonie einfach fehlen. Gerade, dass auch das Alter ja auch eine gewisse Perspektive mit sich bringt. Und diese Gegenüberstellung mit dem Frühwerk, das macht an sich schon ein spannendes Thema auf in einem Künstler. Und dann halt diese 13 Leute sind dabei, ne? Diese breite Palette. Und das mit der Gegenüberstellung, war das von Anfang an klar, dass das so ein interessantes Ding ist? Oder hat sich das spontan ergeben als, oh ja, können wir auch machen?
Nee, ich fand das von Anfang an total wichtig, weil ich meine, wir haben die Möglichkeit von 13 regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Werke zu zeigen. Und dann möchte ich doch als Betrachterin, möchte ich doch genau so etwas sehen. Also so auch diese Entwicklung, weil genau das ja spannend ist bei einem Menschen, der schon so lange in diesem Feld arbeitet. Mhm. Und genau, du sagst es, es ist schon so bei einer Person interessant, aber in dieser Gegenüberstellung von den 13 ist das total witzig, weil wir haben zumindest 12 Positionen in einem Raum unterbekommen. Eine Künstlerin hat ein ziemlich großes Spätwerk mitgebracht. Das war zu groß, das mussten wir in einem anderen Raum hängen. Aber bei diesen 12, die man eben, die wir gegenübergestellt haben, da sieht man immer total lustig die Entwicklung. Meistens entweder von gegenständlich zu abstrakt oder vice versa. Ne? Zuerst abstrakt gemalt und dann jetzt im Alter bei gegenständlich angekommen. Mhm. Und das ist ja eine total witzige Entwicklung. Natürlich gibt es Leute, die auch relativ ähnlichen Stil weiter beibehalten haben oder einfach an sich ästhetisch abstrakte Werke schaffen. Aber bei vielen sieht man diese Entwicklung, die halt dann aber auch bei vielen dann eben so gegensätzlich ist. So vom einen Ende zum anderen Ende.
Interessant, ob die Punkte der Umorientierung irgendwie ähnlich verteilt sind, dass man merkt, okay, wenn man gewisse Jahrzehnte auf einem Feld gegrast hat, dass man das Gefühl hat, okay, ist ein bisschen abgegrast, so von der Inspiration, dass dann das andere lockt, was man noch nicht so hat oder so, ob es da irgendwie so Regelmäßigkeiten gibt, dass man sagt, so alle 10 Jahre oder so.
Naja, und bei manchen ist es auch so, also das ist, habe jetzt ja quasi nur von einem Raum erzählt, bei manchen ist es so, die Künstlerinnen und Künstler haben dann noch jeweils eine eigene große Wand bekommen oder halt eben zwei, wenn es kleinere Wände sind. Und bei manchen ist es auch so, dass sie eben ihre Werke so als so eine Art Querschnitt durch den gesamten Schaffungsprozess ausgewählt haben, dass man dann tatsächlich so wie aus jedem Jahrzehnt fast ein Werk da hat. Und bei manchen sieht man zum Beispiel so einen thematischen Schwerpunkt, der sich einfach durch das Werk zieht und dann verändert sich der Stil. Und bei manchen sieht man dann aber eben auch so eine ganz unverkennbare Handschrift, also in der Pinselführung oder in einem lockeren Strich.
Mhm. Und das ist auch eine wahnsinnige Komprimierung, weil wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich mache jetzt sowas wie eine dicke, fette Solo-Ausstellung mit meinem Lebenswerk, sondern ich habe so einen Raum, in dem ich quasi einen Einblick in mein Lebenswerk geben muss. Das ist ja eine Auswahl, eine Auswahl, eine Auswahl. Das ist dann wie so eine konzentrierte Geschichte.
Ja, und ne, wir sagen, wir wollen das sichtbar machen und eine Hommage. Und im Endeffekt haben wir trotzdem für jeden Künstler und jede Künstlerin sozusagen eine Wand. Ne? Das ist ja auch nicht viel. Und mir ist noch ein Punkt wichtig, den du bereits angesprochen hast. Ne? Du hast ja schon gesagt, dass man ab einem gewissen Alter aussortiert wird. Ne? Und du sitzt jetzt hier und du erfährst das schon. Ne? Ich habe gerade diese Woche eine Ausschreibung rumgeschickt. Ne? Da kann man sich dann, glaube ich, bewerben ab Geburtsjahrgang 1989. Sowas, ne? Und damit würdest du dann schon rausfallen.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du bist über 80. Ne? Das ist total krass, weil die Gesellschaft wird ja immer älter. Ne? Wir haben, ich glaube, 2030 wird es sein, dass wir mehr über 60-jährige Menschen haben als unter 60-jährige.
Hm.
Und das ist in total vielen demografischen Untersuchungen klar. Und Pflegekräfte, was weiß ich was, das ist so, es ist so ein ganz großes Thema. Ne, denkt man an diese ganze Rentengeschichte, die jetzt da so eskaliert ist. Aber in der Kunst werden die Menschen unsichtbar. Wir haben in der Kunst weiterhin so einen Jugendwahn, der da grassiert. Und insbesondere eben Künstlerinnen und Künstler verlieren im Alter an Sichtbarkeit. Und gerade bei Frauen ist das so, dass sie ja erst später voll produktiv werden können, weil die dann halt vorher eben auch noch Arbeit und Care-Arbeit und so weiter haben. Und das ist einfach ein ganz großes Problem.
Hm. Ja. Und große Namen, da ist das dann egal, wie alt oder welches Geschlecht oder so, aber ist ja eh schon so, dass das Künstlersein nicht unbedingt davon durchzogen ist, jetzt überall groß Lob, Anerkennung und Sichtbarkeit zu kriegen, sondern das ist ja eh schon so ein Kampf gegen Windmühlen und dann kommt das immer mehr dazu. Und ich glaube, was auch noch ein großer Aspekt ist das Psychologische. Also halt dieses zu merken, aus Kategorien rauszualtern.
Mhm.
Weil man war ja sein Leben lang immer eine Sache. So zum Beispiel, man war ja immer jung, bis man nicht mehr jung war. Und das ist so, aber dadurch, dass man immer jung war, ist das noch so in der Überzahl der Wahrnehmung. So von all meinen verlebten Tagen war ich zu 90% jung und dann plötzlich nicht mehr. Okay, das was dann macht das mit dem Selbstbild, mit dem sich in Resonanz zur Welt verhalten und dieses Rausgucken und manchmal auch merken, okay, da sind gewisse Dinge, mit denen resoniere ich nicht mehr und ich glaube, die verstehe ich auch nicht oder habe das Gefühl, ich will die nicht verstehen, weil das für mich fremd ist, ist das schon der Beginn. Und das ist jetzt halt nur der Anfang der Frühvergreisung, was auch immer. Und man das dann aber weitermacht. So. Und Kunst ist ja generell was irgendwie, also klar, es gibt Künstler, die sich sehr mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, das Introspektive ist bei Künstlern ja meistens mehr irgendwie. Also ich glaube, man kann kaum Kunst machen, ohne eine gewisse Nabelschau zu betreiben und sich viel mit sich zu beschäftigen, auf irgendeine Art und Weise. Muss nicht psychologisch sein, aber irgendwie geht man ja in sich, um zu kreieren. Und speziell bei dieser Ausstellung, wenn die Zeitachse noch länger ist und noch länger und noch länger, was dann für neue Sachen mit dazukommen, wenn man sieht, was geht und kommt und wieder vergeht und so und was bleibt, wo hält man dran fest, das Gefühl der Relevanz, was ist überhaupt Relevanz, also es ist, macht ein riesiges Fass auf, was so zur Reflexion irgendwie einlädt.
Absolut. Naja, und ich denke halt auch, also auch in der Technik, ne, das ist ja auch, wenn du halt einfach, weiß ich nicht, 60 Jahre lang zeichnest, ne, das ist einfach etwas anderes als jemand, der jetzt halt am Anfang seines Kunststudiums steht und das sieht man halt auch. Also es ist auch wirklich, hat auch was mit einer, nicht nur mit der Lebenserfahrung zu tun, sondern auch mit einem technischen Know-how.
Ja, und so neuronal. Ne? Da gibt es auch dieses geflügelte Wort der 10.000 Stunden.
Ja.
Ich weiß gerade nicht mehr, wer das geprägt hat. So alles, was man 10.000 Stunden macht, dass man da mehr oder weniger dann da so eine gewisse, nicht Meisterschaft, aber dass man das dann so, dass das so tiefer in einem drin ist und so. Und 10.000 Stunden, das ist echt nicht wenig, wenn man mal, also wirklich mal ausrechnet in seinem Leben, was man alles vielleicht so oft gemacht hat oder so. Und wenn dann Leute sowas wie ein Handwerk, ich meine, Kunst als Handwerk zu bezeichnen, ist jetzt halt in Häkchen, also oder eine musische Tätigkeit, wirklich in das Zentrum ihrer Existenz stellen und dem ganz, ganz viel Zeit widmen, das ist ja auch irgendwie so ein, das hat ja auch was von so einem Dienst an den Musen, jetzt mal etwas geflügelt gesagt, im Sinne von so viel Lebensenergie dem zu widmen, weil es einem wichtig ist, das hat ja auch irgendwie was von, ich mache mal schnell diesen Übersprung zur Religion, den hat ja auch nicht jeder so, dieses Ding, das für aber ich glaube schon, dass für viele Künstler, wenn man einfach so lange macht, muss es einem ja irgendwas geben.
Ja.
Und das ist meistens mehr als nur Broterwerb, Geld oder sonst was, sondern das hat ja noch einen anderen Sinn oder Zweck, ist auch wieder blöd gesagt, aber eine andere Motivation dahinter. Und wenn jetzt jemand wirklich 60 Jahre Malerei betrieben hat oder noch länger, dann muss ja da irgendwas zurückkommen.
Ja, und wenn du gerade nochmal die neuronalen Netzwerke nach Einhämmern durch 10.000 Stunden ansprichst, es ist ja auch tatsächlich so, dass es nochmal so einen Kipppunkt gibt, was das Alterswerk oft angeht. Also wenn wir jetzt in die Kunstgeschichte schauen, ist dann oft im Alterswerk so ein Mut plötzlich da, sich von gängigen Konventionen zu befreien und plötzlich nochmal technisch auch was anderes auszuprobieren. Ne? Dann, man hat, glaube ich, man ist dann auch einfach cool und lässig genug und weiß, man hat einfach lang genug Stuff produziert, um sich jetzt dies, das, jenes erlauben zu können. Ne? Wenn man sich zum Beispiel jetzt so ein zugegebenermaßen Superstar wie Tizian anschaut, wie er früh gemalt hat und wie er spät gemalt hat, ne, dann ist das sozusagen, könnte man das auch in so einer Gegenüberstellung ganz toll zeigen, was dann da einfach für eine Befreiung auch da war, für einen Mut.
Ja, freigeschwommen.
Freigeschwommen, genau. Und es gibt auch zig Untersuchungen, die belegen, dass wenn du einfach im hohen Alter, sage ich jetzt im Häkchen, weil unsere Ü80-KünstlerInnen und Künstler sind natürlich noch nicht unbedingt in das hohe Alter zu rechnen. Manche davon konnte ich überhaupt nicht abhalten, davon beim Aufbau auf die Leiter zu krabbeln, ganz nach oben. Und die waren sehr energiegeladen in den meisten Fällen. Aber es gibt auch viele Studien, die eben belegen, dass wenn man sich im hohen Alter nochmal mit kreativem Schaffen und mit Kunst beschäftigt, dass man erstens länger lebt, zweitens solchen Demenzerkrankungen vorbeugen kann und eben drittens auch irgendwie länger geistig fit und mobil bleibt.
Kann ich mir vorstellen, weil das ist ja so, dass der Geist spielen geht beim Kreativen.
Ja.
Irgendwie und eben nicht so dieses, die Welt gibt dir Vorgaben und hält dir irgendwie so Ringe hin und du musst durchspringen, sondern du hältst dir selbst die Ringe hin und entscheidest, ob du springst oder nicht. Das ist ja auch nochmal diese Selbstbestimmtheit und das Tätigkeitsfeld. Ja. Und gut, könnte man natürlich auch wieder aufdröseln, wie viel jetzt die eigene Psychologie einen diktiert und wie viel nicht. Aber es ist schon eher ein Freiflug und man macht mehr für sich und aus sich heraus, diese Agens dahinter. Mhm. Es kommt ja keiner morgens zu dir und klingelt an der Tür und sagt, hier, Pistole auf die Brust, mach Kunst, sondern das ist ja ein interner Prozess, da kommt die Pistole her. Und ich glaube schon, dass das irgendwie was ganz anderes mit einem macht. Vor allen Dingen, wenn man, wenn sich manche Künstler immer wieder neu erfinden oder ja. so, dass es immer wieder was Neues gibt. Also
ja, es gibt ja nicht ohne Grund, und ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ne, aber es gibt ja jetzt nicht ohne Grund auch Kunstgeragogen, die dann eben...
Kunst was?
Geragogik, also sozusagen sowas ach, wie, also können wir Kunstpädagogik, ne, dann machst du so, führst jetzt eine Schulklasse durch die Ausstellung unter anderem, ne, und begleitest Ausstellungen und vermittelst und so weiter, aber es gibt das auch extra für ein älteres Publikum und das ist eben jetzt so ganz zusammengestrichen und ich hoffe jetzt nicht, dass wir sehr vielen Kunstgeragogen jetzt, dass wir das ein bisschen zu kurz beschreiben, sondern die sich eben speziell mit den kreativen Prozessen im Alter beschäftigen und dann eben so auch weiterhin das Denken anfeuern. Also dass man dann zum Beispiel als dementer Mensch Kunst macht plötzlich, obwohl man vielleicht sein Leben lang Kfz-Schlosser war oder sowas. Oder halt eben einfach ja irgendwie kreativ schaffend ist. Weil das halt eben wirklich diese neuronalen Netzwerke nochmal in der Form irgendwie befeuert und verbindet.
Ja, wahnsinnig interessantes Ding. Und also auch sowas, es gibt ja immer so dieses Ding mit von wegen gewisse Drogen oder gewisse psychische Zustände und Kunst halt, also das so dieses Klischee des ein Häkchen irren Künstlers ist ja, also quasi, es basiert ja halt auch auf gewissen Mustern, die wiederkehren, aber auch nicht immer. Aber auch, dass das alles einfach eine Einwirkung hat auf ein System, was dann einfach anderen Output bringt, jetzt mal ganz technisch formuliert, ist ja auch wahnsinnig interessant. Auch hier sowas wie zum Beispiel sowas wie Schizophrenie und oder Epilepsie und epiphane Momente und Religion, da gibt es ja auch immer diese komischen Connections. Und dieser Blackbox-Hirn-Dingens, dass wir einfach immer nicht so richtig wissen, was da passiert und alles, was wir beschreiben, ja nie die Realität erfasst, weil das Erlebte, die erlebte Realität ja immer noch was ganz, ganz anderes ist, als jetzt nur durch Worte beschreibbar. Kann ich mir schon vorstellen, dass das alles, was irgendwie das anders macht, erstmal so den das Toolkit so erweitert und so wahnsinnig anders ist. So. Also merkt man ja selber schon beim, wie es mit Stimmungen oder sonst was ist, wie sich das ausschlägt.
Also zum Beispiel in deiner letzten Ausstellung, da war es auch so, dass ich manchmal Besucherinnen und Besucher habe raten lassen, welche Musik du wohl bei welchen Bildern gehört hast. Und die lagen immer alle richtig.
Witzig.
Also es gab ja unterschiedliche Werkzyklen, bei denen du so unterschiedliche Strömungen von Musik gehört hast und das war der Stimmung der Bilder zu entnehmen.
Ich glaube auch, dass teilweise irgendwas, so Dinge werden, also Kunst ist ja eine Art von Kommunikation, aber eben mit ganz, ganz viel Unschärfe und ganz viel dazwischen und dieses Spannungsfeld zwischen Interpretation und es ist ja nicht so wie, ich habe ein Gefühl, ich benutze ein Tool, um dieses Gefühl zu kodieren und der Betrachter dekodiert das und hat original das, was ich will. Das ist ja kein Chiffre oder irgendwie so ein Yps-Heft-Rätsel-Zeug, sondern das ist immer der Kommunikations- und Resonanzversuch, irgendwas in die Welt zu bringen und was dann im Endeffekt irgendwo ankommt. Interessant wird es ja auch irgendwie, wenn alle möglichen Leute von einem Publikum der Meinung sind, was in einem Werk zu sehen, was der Künstler gar nicht intendiert hat, drin zu sein. Wo man aber argumentieren könnte, ob es da nicht doch drin ist irgendwie, und der Künstler das einfach nicht mitgekriegt hat oder so. Ne? Das ist ja dieses Spannungsfeld, wo es dann halt schnell auch in dieses Klischee-Ding kommt, dass man so lange über Kunst waffeln kann, bis nichts mehr übrig ist, aber es ist ja trotzdem genug da, dass man immer wieder waffeln kann. Und das ist extrem interessant. Und gerade wenn man da noch so biografische Sachen mit reinnimmt, wie jetzt zum Beispiel so ein Alter oder eine damit assoziierte Psychologie, die ja auch gar nicht so entsprechen muss. Jeder hat ja einfach eine Vorstellung. Also ich habe eine gewisse Vorstellung, wie es ist, Ü80 zu sein. Ich weiß aber halt auch gar nicht, ob es so ist. Also ich stelle mir das halt nur so vor. Und das würde ich dann mitnehmen beim Anschauen der Werke. So, und inwieweit färbt es das? Und ja, ich hatte übrigens keinen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das ist das pure Waffeln als solches. Aber als Reibungsfläche. So.
Ja, kann man sich gar nicht groß dran reiben, außer dass man vielleicht sagen kann, dass du da, glaube ich, mit deinem Schaffen auch eine größere Offenheit hast. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die möchten, dass man ihr Werk in eine bestimmte Art und Weise liest und dass man möchte, dass ein Werk auf eine bestimmte Art und Weise verstanden wird. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die ihr Werk verheimlichen in der Form, dass sie da einfach, dass sie das auch verschließen, dass das sozusagen ein Geheimnis zu bleiben hat und dass sie da manche Handreichungen, wie das zu verstehen ist, bewusst verweigern.
Hm. Ja, vielleicht ist auch einfach manchmal die Frage spannender als die Antwort. Irgendwie. Ja. Und das Gefühl, dass man, sobald man irgendein Lebewesen seziert, lebt es ja nicht mehr. Und dann weiß man vielleicht, wo welches Organ ist, aber man hat diesen Funken verloren, des Anwesenden.
Ja, das Wichtige ist einfach, die Fragen zu stellen, die Fragen zu haben, ne? Und sich einfach gerne Dinge mehr wissen zu wollen.
Hm.
Also wir starten jetzt zu einem kleinen Streifzug durch die Galerie. Das wird jetzt hier einfach mal aus der Hüfte geschossen. Und wir nehmen die Türklinke in die Hand vom Kunsthaus BBK, sagen Hallo, hängen vielleicht unsere Jacke auf, wenn es noch ein bisschen, wenn es mal außergewöhnlicherweise warm sein sollte im Kunsthaus. Und dann schnappen wir uns eine Galerieliste, da habe ich nämlich einen halbschlauen Text drauf geschrieben. Und dann haben wir eine Liste in der Hand, mit der wir durch die Galerie spazieren können. Und wir stehen im ersten Raum, im Büroraum, wo die Aufsicht sitzt. Und dort sehen wir eben diese erwähnte Gegenübersicht von einem frühen Werk und einem späten Werk von 12 der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler. Und das ist eben deshalb so spannend, weil man eben, wenn wir das so an der Skala festmachen, die eine ist gegenständlich, die andere ist ungegenständlich oder gar abstrakt, dann sieht man den Pendelregler sehr schnell immer hin und her laufen, von früh zu spät. Das ist einfach total interessant zu sehen. Und wir haben im Raum selber eine Wand der Künstlerin Charlotte Ruth Kott und die hat ein ganz eigenes Farbgefühl und ist viel gereist und hat zum Beispiel viele Landschaften und Ansichten aus Frankreich-Aufenthalten kann man dort sehen und die ist auch eine Künstlerin, die ein paar Objekte auch mitgebracht hat. Somit gibt es ein hübsches kleines Mammut aus Stein, welches dort steht und eine Skulptur, die Liebenden, die sich an den Händen halten. Und dann gehen wir weiter in den Raum, der zum Garten hinausgeht. Und dort haben wir zwei Positionen. Wir sehen einerseits den Uwe Mehr, der seine Variation seiner Dauerserie 2413 zeigt. Also das heißt, er hat, es ist eine mathematische Formel. Ne? Wir haben quasi ein geometrisches Segment und dieses wird verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und die jeweilige Fläche wird immer anders betont. Und das sehen wir in einem dreidimensionalen Würfel, in einem Eisenschnittleiter, in einem großen Druck und auch in so Stahlobjekten, die noch an der Wand hängen. 2413, so eine ganz intellektuelle und sehr, sehr klare Herangehensweise. Und im selben Raum haben wir gegenübergestellt Doris Weiß, das ist eine Künstlerin aus Wolfsburg, die wirklich zum Niederknien wunderschöne Frauenakte dort gezeichnet hat und hingehängt hat. Und die so gegenüberstellt auch nochmal in so einer Art transparenten Stoff. Dann hat man so einen Kleiderständer, da hängen eben auch Akte und dann eben so wie gezeichnete Kleider. Und ein paar Tanzskizzen von Movimentos, wo sie einfach über Jahre hinweg im Movimentos-Publikum saß und eben Tanzende schnell skizziert hat. Dann gehen wir weiter in den dritten Raum im Erdgeschoss und da bleiben wir kurz stehen und reiben uns die Augen, weil wir fast erschlagen werden von einer Bilderflut, weil wir gucken als erstes auf die sehr große und sehr präsente Wand der Künstlerin Heidelühr Hassels. Deren Thema ist eigentlich organisch, Pflanzen, Natur. Ja, wir sehen dort auch ein paar Porträts, aber ihr Hauptthema durch ihr Oeuvre von 700 Werken ist die Pflanzenwelt. Und da sehen wir eben auch eine Entwicklung vom Gegenständlichen ins Ungegenständliche. Und wenn man länger ihre Werke betrachtet, dann riecht man förmlich die Kräuter im Garten. Man spürt den Wind, der durch das Gras weht. Und ja, es ist ein ganz eigentümlicher Effekt. Dann haben wir noch ein paar großformatige Werke von Dr. Roland Hohlbaum da hängen. Das eine zeigt eben ein Jüngling aus, es ist halt so, wie man sich die 80er Jahre vor einem vorstellt oder eine Bebilderung von New Wave wäre das. Mhm. Also so ganz ephebenhaft und ja, es könnte auch so sein, dass er von innen irgendwie radioaktiv scheint. Dann sehen wir drei Werke der Künstlerin Christiane Maute, die sich eben auch sehr deutlich von abstrakt zu gegenständlich entwickelt hat. Wir sehen so bunte Farbfelder, Gitternetzlinien, was frühe Werke von ihr waren. Und dann eben ein sehr großformatiges Porträtbild in Bleistift gezeichnet, aus wirklich tausenden kleinen Bleistiftstrichen, was eben eine ganz faszinierende Zusammensetzung ist. Wir verlassen den Raum und gehen die Treppe hoch. Und dort stoßen wir auf ein riesiges Banner von dem Wolfsburger Künstler Aimo Krämer. Und der ist für seine sogenannten Montablen bekannt. Und wenn man jetzt nicht so richtig weiß, was eine Montable ist, ist das nicht schlimm. Denn den Begriff hat er sich selber ausgedacht. Das ist also ein Kunstwort. Und das bezeichnet seine ihm eigene Technik aus Latten und Schraubzwingen, Kunstwerke zu erschaffen. Und er hat 1998 in Wolfsburg eine große Installation gemacht. Da sieht man quasi unten so die Auskragungen aus Latten zusammengebaut, eben wie der Pariser Eiffelturm. Und tatsächlich, wenn man das Gebäude verlassen hat, hat man gesehen, dass dann über dem Gebäude es nach oben, das waren insgesamt 30 Meter länger, aber wie gesagt, es liegen noch ein paar Stockwerke dazwischen, aber auf dem Dach hat er dann nochmal die Spitze des Eiffelturms gebaut und das ist also eine Fotografie dieser Riesengroßinstallation. Dann sehen wir da oben im Flur auf der oberen Empore die Werke von Heike Hidalgo, die eben ein ganz besonderes Farbgespür auch hat und deren Werke in manchen Phasen ihres Schaffens eben auch verrätselt sind, die landschaftlich erscheinen, die von innen irgendwie heraus glimmen und strahlen und die eben wirklich so ein ganz besonderes Farbform-Flächengefühl auch hervorrufen kann. Dann betreten wir den ersten Raum oben der Künstlerin Ingrid Ahrens auf der einen Seite und das ist auch zum Beispiel so etwas, ne? Diese Dame, die ist jetzt eher schon Richtung Ende 80 unterwegs, aber die zeichnet so energiegeladen und so ihre Radierungen sind so unglaublich kraftvoll und mitreißend und man steht vor einem ungegenständlichen Krickelkrackel, könnte man sagen, und man ist trotzdem wie hypnotisch davon angezogen, weil sie halt einfach so souverän das umsetzt. Und im selben Raum befinden sich Zeichnungen und Skulpturen des Künstlers Helge Karnagel. Und diese Skulpturen, die sind geformt aus Keramik, aus Ingobe, aus Ton. Und da gibt es zum Beispiel eins, was mir jetzt sofort in Erinnerung ist, das ist nach Hokusais Welle. Und dieses Werk, das würde ich einfach gerne die ganze Zeit anfassen, weil das wirklich ganz haptisch interessant ist und ja, diese Zeichnungen von ihm, die sind auch wirklich spannend, sich auch diese Gegenüberstellung anzugucken. Bei ihm gibt es so eine Schau quasi von ganz früh, ganz spät auch auf seiner Wand. Und wenn man sich diesen eigenen Zeichenstrich anguckt von Helge, von einem Werk, welches dort hängt, von 1963 zu einem Werk, was dort hängt von 2025, dann ist das wirklich ein so individueller Zeichenstil und ja, tolle Werke auch einfach. Und dann haben wir oben im letzten Raum nochmal drei Künstler und zwar Eve Zinkernagel, die so Werke aus einer Maasai-Reihe mitgebracht hat, die sehr erdig sind und man fühlt sich quasi direkt nach Afrika versetzt und man denkt, sie hat direkt mit der afrikanischen roten Erde gemalt und sie hat dort wirklich ja ganz tolle Oberflächenkörnungen auch erzielt und dann sehen wir die Werke von Karl-Heinz Adamski, der eben auch mit einem Zeichenstift vor allem unterwegs ist und der hat, dort möchte ich besonders herausheben, 6 kleinformatige Blätter, die im Zuge einer Kooperationsausstellung mit dem Haum zu Rubens Reloaded entstanden sind und das sind ungegenständliche Werke oder man guckt genauer hin und ahnt dann doch hier und da das ein oder andere ausladende schöne Hinterteil, Damenhinterteil. Und das sind abstrakte Werke und die sind trotzdem völlig erotisch und sinnlich. Und dann haben wir noch als letzte Position oben Sinat Engel, die ein Selbstbildnis nach Manets Picknick im Grün, Frühstück im Grün gefertigt hat. Und eben noch ein zweites großformatiges Werk, die zwischen gegenständlich und ungegenständlich da oszilliert. Und ja, ihre ganze malerische Pracht da eben auch entfaltet.
Ja.
Zusätzlich zu der Ausstellung haben wir noch ein kleines Begleitprogramm. Wir haben ein paar Führungen, die finden immer sonntags statt. am 15., 22. Februar, 1. und 8. März jeweils 15 Uhr. Oh ja, und am 8. März, da haben wir eine Finissage mit Kaffee und Kuchen. Da sind viele Künstlerinnen und Künstler selber zugegen. Und da sind natürlich auch alle herzlichst eingeladen, die zugegen sind.
Wundervoll. Ja, sehr. Mit Augen zu konnte man richtig da, wenn man weiß, wie das Haus ist, richtig folgen und sich das ausdenken. Ja, vielen Dank dafür. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Also nichts anderes übrig im Sinne von, es wurde alles gesagt, als die Leute einzuladen, vorbeizukommen.
Ja, denn das ist ja, ne, diese Ausstellung ist einfach ist eine Würdigung, ist eine Hommage an die lebenslange Hingabe zur Kunst. Und wir sind ja sozusagen die Plattform dafür. Aber es wäre eben toll, wenn so viele Menschen wie möglich diese Würdigung unterstützen würden. Und das geht natürlich nur, wenn ihr in die Galerie kommt.
Jawohl. Mir ist gerade auch nochmal, ich hatte so eine Assoziation mit Lebenslinie, ist ja halt das, was du meinst mit der Hand, aber auch, wenn man es quasi im Englischen, dieses Lifeline im Sinne von was in einem Leben hält, das ist ja auch nochmal so eine
doppelte. Das kenn ich nicht.
Ich weiß gar nicht, ob es aus der Rettungsschwimmergeschichte kommt oder so. Irgendwoher kenne ich dieses Wort, someone threw me a lifeline im Sinne von irgendwie sowas. Kann es sein, dass ich falsch liege? Auch wenn ich falsch liege, ist trotzdem die Assoziation schön, wie etwas, was dann am Leben hält.
Das kommt aus deiner Baywatch-Vergangenheit.
Genau, und Zukunft.
Ja, genau.
Mit diesen Worten, wir stürzen uns in die Fluten. Vielen Dank, Frau Taut.
Sehr angenehm. Vielen Dank, Herr Detmar.
Dann auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.